Hallo und herzlich willkommen zu By the Way, dem Podcast-Magazin des ACV Automobilclub Verkehr. Mein Name ist Gerd Blank und ich lade euch wieder zu einer akustischen Ausfahrt ein. Der Titel dieser Ausgabe lautet Mit allen Sinnen unterwegs. Und dafür habe ich ein paar spannende Gäste an Bord. Stefan Gsell zum Beispiel, der Sounddesigner bei Audi und sorgt dafür, dass die Elektromotoren des Unternehmens so richtig gut klingen. Und danach erzählt Fabian Nappenbach von HTC, wie eine Computerbrille bei einer Autofahrt für ganz große Unterhaltung in ganz künstlichen Welten sorgt. Und Ingo Scheel hat wieder etwas für die Ohren mitgebracht. Er stellt die britische Band Arctic Monkeys und ihr neues Album The Car vor. Na, wenn das kein passender Titel ist, dann weiß ich es auch nicht. Doch erst einmal werfe ich einen Blick in den Seitenspiegel auf ein paar aktuelle Meldungen. In Köln vermietet das junge Unternehmen Highlane ganz besondere LKWs. Es handelt sich um die ersten serienmäßig in Deutschland zugelassenen LKWs, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Die 44 Wasserstoff-LKWs der Flotte des Typs Exiant Fuel Cell wurden von Hyundai hergestellt und haben erst im November ihre Zulassung erhalten. Die Fahrzeuge haben eine Reichweite von immerhin 400 Kilometern, bevor die Wasserstoffbehälter erneut befüllt werden müssen. Und das geht rasend schnell. Die Betankung der 7 Behälter mit neuem Wasserstoff ist je nach Temperatur nach 8 bis maximal 20 Minuten vollständig erledigt. Für den Klimaschutz könnte die Zulassung der Wasserstofffahrzeuge ein wegweisender Schritt sein, denn mit rund 20% des CO2-Ausstoßes ist der Verkehrssektor drittgrößter Emissionstreiber in Deutschland. Und einen großen Anteil daran hat wiederum der schwere Güterverkehr. Leistungsstarke alternative Antriebe müssen also her. Die Highlane GmbH wurde 2021 in Köln gegründet. Als Tochterfirma der DEVK-Versicherung setzt es sich nach eigener Aussage für nachhaltige und innovative Mobilität im Transportsektor ein. Übrigens, Mobilität läuft natürlich auch auf der Schiene. Doch wer künftig günstig Bahn fahren will und vorhat, sich das 49-Euro-Ticket zu kaufen, muss sich noch etwas gedulden. Eigentlich sollte das sogenannte Deutschland-Ticket bereits Anfang 2023 erhältlich sein. Wir haben darüber berichtet. Doch es gab zwischen Bund und Ländern langen Streit zur Finanzierung des Ganzen. Der ist nun beigelegt. Spätestens im April soll das Ticket nun kommen. Dazu Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP.
Wir schreiben eine neue Agenda im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Und das in einer Zeit, in der wir wirklich dringend mehr machen müssen, auch für Klimaschutz im Verkehr. Und mit einem solchen Konzept, mit dem wir Angebote machen, die die Sache einfacher machen, digitaler machen, nutzerfreundlicher machen und eben auch deutschlandweit Angebote schaffen. Mit einem solchen Konzept werden wir vorankommen, ohne Mobilität einzuschränken. Und genau das war immer mein Ziel.
Hätte es das Deutschland-Ticket schon gegeben, wer weiß, ob folgende Meldung überhaupt passiert wäre. Ein Paar besucht mit dem Auto den Christkindlesmarkt in Nürnberg. Ja, so weit, so normal. Nur, der 75-Jährige wusste anschließend nicht mehr, wo er seinen Wagen abgestellt hatte. Mehr noch, auf der Suche nach dem Fahrzeug haben sich die beiden verlaufen. Ja, zum Glück kam zufällig eine Polizeistreife vorbei, die bei der Suche half und dann wurde es so richtig spannend. Während der Fahrt entdeckten die Polizisten einen Ladendieb auf frischer Tat, machten ihn dingfest und übergaben ihn an die zuständigen Kollegen. Und zu guter Letzt wurde auch noch der abgestellte Wagen gefunden. Diesen Weihnachtsmarktbesuch mit Tatort-Atmosphäre und abschließender Bescherung, das wird das Paar garantiert nicht mehr so schnell vergessen. Apropos, wart ihr auch schon auf dem Weihnachtsmarkt? Herrlich, oder? Wenn die vielen bunten Lichter erstrahlen, ein Glühwein gegen die Kälte hilft, der Duft von Zuckergebäck und gebrannten Mandeln in die Nase strömt und sich hinten da ein Kinderlachen mit Last Christmas vermischt. Ja, spätestens dann kommt doch garantiert Weihnachtsstimmung auf. Wir hören, riechen, schmecken, fühlen und sehen Weihnachten. Alle unsere Sinne werden dann angetriggert, um uns in eine wohlige Stimmung zu bringen. Und das kann mal sehr angenehm sein, wie eben auf dem Weihnachtsmarkt. Allerdings lassen sich unsere Sinne nicht einfach so abschalten. Wir merken manchmal gar nicht, wie viel Information wir jeden Tag mit unseren Sinnen aufnehmen und auch verarbeiten müssen. Beim Spaziergang durch die Stadt werden unsere Ohren permanent mit Geräuschen überflutet. Einige Geräusche versuchen sich dann sogar in den Vordergrund zu drängen, weil zum Beispiel auf Bahnhöfen per Ansage wichtige Informationen übermittelt werden müssen. Oder Einsatzkräfte von Polizei oder Feuerwehr schaffen sich mit ihren Sirenen Platz auf der Straße. Zu viel Lärm nervt aber nicht nur, Lärm kann auch schädlich sein. Doch wie laut ist überhaupt zu laut? Lautstärke wird in Dezibel gemessen. Der Wert 0 markiert die Hörschwelle eines normal hörenden Menschen. Und bis 20 Dezibel hört man nur mit Mühe. Zum Beispiel ein leises Flüstern oder das Rauschen im Wald ist in dieser Lautstärke. Geräusche von 20 bis 40 Dezibel sind dagegen gut hörbar, zum Beispiel das Ticken eines Weckers, Kühlschrankbrummen oder eine Klimaanlage. Normale Gesprächslautstärke liegt im Bereich von 40 bis 60 Dezibel. Laute Gespräche oder ein Rasenmäher vom Fenster erreichen bis zu 80 Dezibel. Hier kommen wir langsam in einen Bereich, der auf Dauer gesundheitsschädlich sein kann. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass bei Straßenlärm, der im Haus einen Schallpegel von 65 Dezibel erreicht, das Risiko für Herz-Kreislauf-Störungen um 20% höher ist als bei 50 bis 55 Dezibel. Doch leider ist das für viele Großstädte ein Normalzustand. In Hamburg etwa sind mehr als 100.000 Menschen am Tage durch Straßenverkehr Lautstärken von über 65 Dezibel ausgesetzt. Nachts sind es sogar 130.000 Menschen, die von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen sind. Ja, na dann gute Nacht. Zur Vollständigkeit noch die richtig schmerzhaften Geräusche. LKWs oder Motorsägen erreichen bis zu 100 Dezibel. Kreissägen, Presslufthämmer und Diskotheken liegen bei 110 Dezibel. Also direkt an der Schmerzgrenze. Über 120 Dezibel kommen dann zum Beispiel bei startenden Flugzeugen oder Explosionen zustande. Und auch wenn das einige Musikfans nicht hören wollen oder nicht mehr hören können, sogar bei manchen Rockkonzerten. Bei so viel Lärm ist es einfach kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen etwas mehr Ruhe wünschen. Eine akustische Auszeit, zum Beispiel beim Waldspaziergang. Halt, stopp. In diesem Podcast geht es um Mobilität, nicht nur um Achtsamkeit. Auch wenn die Geräusche manchmal stören, häufig sind sie notwendig. Im Straßenverkehr reagieren wir auf bestimmte Töne, wie zum Beispiel auf Autohupen oder Fahrradklingeln. Und wir hören einen Motor schon lange, bevor wir den Pkw überhaupt sehen. Ja, zumindest war das einmal so. Durch die Elektromobilität wird die motorisierte Fortbewegung leiser. Theoretisch könnten Fahrzeuge sogar fast geräuschlos fahren. Warum das nicht so ist, darüber spreche ich mit Dr. Stefan Gsell. Er ist Sounddesigner bei Audi und kreiert für E-Motoren ganz unterschiedliche Geräusche. Einen Sound hat er mitgebracht und da hören wir mal rein. Hallo Stefan, schön, dass du bei The Way zu Gast bist, um über den richtigen Sound zu sprechen. Was haben wir denn da gerade gehört?
Das war der Sound unseres e-tron GTs, unser letztes Elektroauto, was wir auf den Markt gebracht haben. Und es ist ja so, dass Elektroautos prinzipiell sehr leise sind und wir deshalb seit einigen Jahren auch eine Gesetzgebung haben, dass wir künstliche Fahrgeräusche machen müssen, um Passanten vor unseren leisen Elektroautos zu warnen.
Also künstliches Fahrgeräusch, das klingt für mich jetzt erstmal so, man nimmt irgendwie von einer alten Modellpalette ein Motorengeräusch auf und läuft das über einen Lautsprecher aus und das war's. Also das klingt für mich jetzt nicht sehr komplex, aber du hast da glaube ich eine andere Meinung zu, oder?
Ja, tatsächlich war das auch einer unserer ersten Ansätze, das erste Auto, was wir mal gemacht haben, wo wir das erste Mal überhaupt ein künstliches Fahrgeräusch erzeugen mussten, war das die Idee, wir versuchen, einen Verbrennungsmotor zu imitieren. Wir haben Aufnahmen von einem Verbrennungsmotor gemacht an verschiedensten Stellen im Motorraum, im Innenraum, im Außenbereich und haben versucht, das irgendwie als Sound dann auf den Lautsprecher auszugeben. Und dann haben wir festgestellt, das funktioniert auch. Das Fahrzeug kann dann sogar recht kraftvoll klingen, aber es ist einfach nicht das, was der Kunde haben möchte, beziehungsweise was wir denken, was der Kunde haben möchte, weil er gibt extra Geld aus. Das war damals ein Aufpreis für ein Hybridfahrzeug. Er gibt extra mehr Geld aus und möchte dann nicht ein Imitat von einem Verbrennungsmotor haben, wenn er dann schon elektrisch fährt. Und das ist natürlich dann jetzt noch weitergetrieben mit den rein elektrischen Fahrzeugen, will man das noch weniger haben. Also das heißt, wir machen irgendwie einen Sound, der nach Fahrzeug klingt, aber gerade nicht die alte Welt imitiert, sondern ein neues Sounderlebnis schafft.
Das ist ja auch so ein bisschen zukunftsweisend, ne? Also für mich klangen die ersten Autos, die ich so gehört habe, so ein bisschen nach Science Fiction, so was man so kennt, ne? Wenn Will Smith da irgendwie in seinem E-Wagen durch die Gegend fährt und dann hörst du dann wieder so diese Geräusche macht. Also wenn ich jetzt die auf der Straße höre, denke ich immer so ein bisschen an die Zukunft. Ist das auch so ein bisschen eure Philosophie bei der Soundentwicklung? Dass es so schon ein bisschen auch nicht rückwärtsgewandt, sondern vorwärtsgewandt sein soll?
Ja, genau. Also tatsächlich lassen wir uns natürlich auch ein bisschen von so Science-Fiction-Filmen inspirieren. Haben da so eine kleine Datenbank mal aufgebaut mit verschiedenen Schnipseln aus den verschiedensten Filmen. Gleichzeitig versuchen wir aber schon was Eigenes zu schaffen. Und das ist so ein bisschen bei uns die Philosophie, dass wir jetzt gerade nicht versuchen, also weder einen Verbrennungsmotor zu imitieren, aber wir wollen jetzt auch kein Star-Wars-Raumschiff imitieren.
Wobei ich mir das gut vorstellen kann.
Ja, ich glaube, die Welt ist noch nicht so weit, sodass wir irgendwas dazwischen schaffen. Also das heißt, wir wollen die Menschen irgendwie mitnehmen in der Transformation von der alten Verbrennerwelt hin zur neuen Elektromobilität.
Ich habe jetzt so das Gefühl, dass eigentlich ist, also das stimmt natürlich nicht ganz, ne? Aber dass Elektromobilität weniger komplex ist als eine Verbrennertechnologie. So, das heißt also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, man hat dann irgendwie eigentlich einen Akku, einen Antrieb oder sowas und dann muss man Geräusch dafür oder Sounds dafür entwickeln, dass es so schwer ist, da auch so einen Wiedererkennungswert zu schaffen, von dem du auch gerade gesprochen hast. Also wenn ich jetzt irgendwie mehrere Autos an mir vorbeifahren höre, wie macht ihr das, dass man dann auch erkennt, das ist eins von euch, also ein Fahrzeug von euch?
Ja, unsere Strategie ist da so ein bisschen, dass wir versuchen, die Kraft, die wir bei unseren Audis ja in der Regel haben, die haben also in der Regel recht potente Fahrzeuge, dass wir die irgendwie transportieren, auch im Sound. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht irgendwie mit leisen, ich sage mal Vogelgezwitscher, die Autos betreiben zu lassen, sondern wir machen kraftvolle Sounds, die aber gleichzeitig auch dynamisch sind. Das heißt, die sind sehr variabel, die Sounds. Wenn wir jetzt einfach nur so dahin gleiten, über die Straße rollen, dann sind wir relativ leise, müssen uns aber natürlich immer an die gesetzlichen Randbedingungen halten. Aber wenn wir dann beschleunigen oder wenn der Fahrer beschleunigt, dann kann er mit dem Gaspedal, heißt es jetzt nicht mehr, mit dem Pedal, kann er ein bisschen spielen. Und das spiegelt sich dann auch in dem Sound wieder. Also sprich, wir imitieren so ein bisschen das, was man von früher kennt, so wenn ich fest aufs Gas drücke, dass der Motor aufheult. So, witzig. Das können wir so ein bisschen imitieren und dem Fahrer auch ein bisschen Feedback geben dadurch, was er gerade macht.
Das ist natürlich auch so eine Wahrnehmungsgeschichte, die ich ja ganz spannend finde. Ne? Also dieses, wir reden ja insgesamt in dieser Folge über Sinne, das heißt also, dass irgendwie akustisches Feedback möglicherweise genauso wichtig ist wie ein körperliches Feedback durch die Vibration oder sowas oder vielleicht sogar eine Ergänzung ist.
Ja, früher bei den Fahrzeugen war es ja so, ne, bei den konventionellen Verbrennungsmotoren, du hast irgendwann am Geräusch gemerkt, dass du in den nächsthöheren Gang schalten musst. So, also ist ganz wichtiges akustisches Feedback. Das entfällt jetzt bei den Elektrofahrzeugen, weil wir da keine Gangwahlhebel mehr haben in dem klassischen Sinne, aber ja, Feedback ist wichtig.
Du hast jetzt gerade irgendwie ganz nett dieses Vogelgezwitscher angesprochen. Also wenn man versucht, ein reales Geräusch zu imitieren und das dann artifiziell zu machen, so, das klingt für mich erstmal nach keiner guten Idee, weil dann erkenne ich nicht, dass da ein Auto kommt und verwechsel das vielleicht mit Vögeln. Aber was ist mit Musik? Warum ist das keine gute Idee? Warum könnte man nicht einfach so eine Erkennungsmelodie laufen lassen, was über Knight Rider oder irgendwas? Warum geht das nicht?
Ja, also das liegt jetzt auch so ein bisschen an den Gesetzen. Zum einen steht in den Gesetzen drin, dass man mit den künstlichen Fahrgeräuschen das Auto als solches erkennbar machen muss. Also das heißt, es muss sich irgendwie anhören wie ein Fahrzeug. Ist nicht genau spezifiziert, dass es sich anhören muss wie ein alter V8 S6 von Audi oder so, aber es soll sich nach einem Fahrzeug anhören. Da haben wir schon mal die erste Einschränkung. Ist auch so ein bisschen die Frage, wie ist es an den 10 Jahren, wie ist da weiß ich nicht, Kinder, die jetzt aufwachsen mit Elektrofahrzeugen, für die hört sich in 10 Jahren, ist das klassische Geräusch von einem Auto ein ganz anderes, als was wir so gelernt haben. Also das ist so die erste Randbedingung. Und dann gibt es zusätzlich zu dem, dass es sich anhören soll wie ein Fahrzeug, auch noch verschiedenste Anforderungen an die Frequenzzusammensetzung oder an die Tonzusammensetzung im Geräusch. Das heißt, da gibt es, also in Europa beispielsweise ist das so, wir müssen bei 10 und 20 km/h in bestimmten Frequenzbereichen bestimmte Lautstärkepegel erreichen. Das kann man zum Beispiel, könnte man auch rein theoretisch mit zwei Sinustönen machen. Mhm. Also das heißt, ich drücke auf einer Orgel auf einen Akkord, ich drücke zwei Töne gleichzeitig, aber es hört sich halt maximal unschön an.
Mhm.
Und es erfüllt auch nicht die Anforderungen, dass es sich anhört wie ein Fahrzeug.
Ich glaube, das ist das. Wir leben ja auch in einer Welt mit viel Geräuschen. Unsere Sinne werden ja permanent irgendwie malträtiert. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man da dann auch ein bisschen heraushebt, ohne zu stören. Also ich rede von Lärmverschmutzung jetzt in dem Fall. Gleichzeitig habt ihr aber gesetzliche Verpflichtung, dass ihr das machen müsst. Man könnte ja auch sagen, wir versuchen mal flüsterleise zu sein. Dieser Balanceakt, das stelle ich mir so ein bisschen komplex vor. Das heißt also einmal die Richtlinie erfüllen, gleichzeitig aber auch ein Unterscheidungskriterium hinzukriegen und zu guter Letzt niemand zu nerven.
Das mit dem niemanden nerven ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Also bei allem, was wir tun, wollen wir immer noch die Möglichkeit schaffen, dass, ich sagte es gerade, wir sind relativ leise, wenn wir so konstant dahin rollen mit den Fahrzeugen, aber können so eine Dynamik dem Fahrer anbieten, dass er eben mehr Rückmeldung erhält beim Fahren. Gleichzeitig ist aber jetzt beispielsweise beim e-tron GT, hat er auch die Möglichkeit, in verschiedenen Abstufungen im Cockpit sich so ein bisschen die Soundauswahl zu ändern. Also von möglichst dezent bis hinauf zu, ich möchte auch ein bisschen mehr Spaß haben beim Fahren.
Das heißt also, ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, irgendwann wie so ein Klingelton-Abo von Yamba, dass ich dann irgendwie sage, so, ja, ich suche mir jetzt aus dem Portfolio von Audi irgendwie so, was weiß ich, meine Lieblingssound aus. Ich könnte verschiedene Modelle mir erklingen lassen oder ist das undenkbar?
Ja, also das mit dem Yamba-Spar-Abo, das haben schon viele im Konzern gesagt. Wäre das nicht eine coole Sache? Wir haben natürlich auch drüber nachgedacht. Ein sehr wichtiger Grund dagegen ist, dass jeder Sound, der muss das Gesetz erfüllen. Mhm. Oder die Gesetze, das ist tatsächlich nicht so trivial. Wir sind eigentlich schon recht gut beschäftigt damit, überhaupt mal einen Sound zu machen, der das Gesetz erfüllt. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen müssten, wir müssten das für 10, 20 Sounds pro Fahrzeug machen, das kriegen wir einfach zeitlich nicht hin. Plus, ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Qualität dann reduzieren würde. Wir machen einen Sound, wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Sound gut ist, dass der Sound zu dem Fahrzeug passt. Wir machen zum Beispiel für jedes Fahrzeug seinen eigenen Sound. Also der e-tron GT hört sich anders an als der Audi Q7 beispielsweise oder ein Audi A6. Die haben alle unterschiedliche Sounds, die jeweils zu dem Fahrzeug passen. Und da wäre es aus meiner Sicht schwierig, einfach nochmal 10 weitere Sounds zu machen, die auch zu dem Fahrzeug passen sollen. Das stimmt nicht mit unserem Verständnis von Qualität zusammen.
Wie kreativ darf man sein als Soundentwickler in einem Konzern? Darf man täglich seine künstlerische, kreative Ader irgendwie stimulieren oder geht es dann tatsächlich mehr in diese Laborwissenschaft hinein, dass man, wie du sagtest, über Sinuskurven, Frequenzen oder was auch immer redet? Also wie viel Kreativität hat da noch Platz?
Also Kreativität ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Aber gleichzeitig sind wir auch Ingenieure, sodass wir uns auch um die technischen Komponenten da kümmern. Und das mit dem Gesetz ist tatsächlich nicht so trivial. Da kann man jetzt nicht einfach mal einen Musiker von extern beauftragen und sagen, komponiere du uns jetzt mal ein tolles Stück, was zu dem Fahrzeug passt. Also wenn man ein Musikstück macht, dann hat man eine Einleitung, dann hat man irgendwie einen Refrain, der immer wieder eingespielt wird und dann kommt man zum Ende und nach 3,5 Minuten ist das Lied aus. Beim Fahrzeugsound ist es aber so, dass der ja das ganze Fahrzeugleben lang spielen muss. Wir fahren los aus in der Einfahrt zu Hause, fahren durch die Stadt, fahren über Land, fahren über die Autobahn, fahren zum Einkaufen auf dem Parkplatz. Wir haben ganz viele verschiedene Situationen und der Sound wird immer wieder neu zusammengemischt. Das heißt, in jeder Situation kann sich der Sound anders anhören und wir müssen gucken, dass sich der Sound auch in jeder dieser erdenklichen Situationen gut anhört. Er darf aber auch natürlich nicht nervig sein. Das ist auch so eine Sache, wir haben in der Entwicklung, jetzt gerade zum e-tron GT, das war so ein bisschen unser Leuchtturmprojekt beim Sound, haben wir auch viele Sachen ausprobiert, die richtig cool waren, irgendwie so Star Wars-Effekte da mit reingebaut. Das hat richtig Spaß gemacht, damit dann durch die Gegend zu fahren. Die Leute drehen sich um und gucken, was ist das denn? Aber wir haben dann festgestellt, ich glaube, das ist cool, um mal bei deinen Nachbarn anzugehen mit deinem neuen Auto, aber du kannst es auf Dauer nicht ertragen, ja, sodass wir da dann das Ganze noch mal ein bisschen dezenter zurückgeschraubt haben und dann ja, halt so extravagante Sachen dann ein bisschen weggelassen haben.
Wobei ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwie, wenn man eine Kooperation angeht und Audi ist ja auch sehr stark in Hollywood-Filmen auch vertreten, also dass man sagt, man macht eine Edition, was weiß ich, Will Smith, naja, vielleicht nicht der, aber eben halt so bestimmte andere Filmlogos quasi, das könnte man ja dann so weiterdenken, ne? Dass man sagt, so, das ist jetzt die Sonderedition, gibt es nur 10 Stück und so, dafür hast du denn diesen Sound dabei. Also das stelle ich mir ganz lustig vor eigentlich.
Ja, ist ja nicht angedacht.
Genau, wie ist ein kreativer Prozess?
das war jetzt am Beispiel e-tron GT. Wir haben irgendwie gehört, es soll ein neues Auto geben von Audi, was sehr sportlich sein wird. Wir haben uns dann erst vorgestellt, so eine Art Rennwagen. Haben schon überlegt, was können wir da machen am Sound und haben schon so ein bisschen angefangen, wie auch immer jetzt ein Rennwagen klingen soll nachher, ein Elektro-Rennwagen. Aber dann haben wir festgestellt irgendwann, als wir dann die ersten Bilder gesehen haben, okay, das Auto hat zwar sehr viel Leistung wie ein Rennwagen, es sieht aber nicht aus wie ein Rennwagen. Wir haben zum Beispiel keinen großen Heckspoiler drauf. Es soll einfach noch eine potente Reiselimousine quasi sein. Und dann müssen wir noch mal ein paar Sachen über den Haufen werfen. Und bei uns ist das immer so, wir sagen immer, der Sound oder das Auto sucht sich den Sound selber raus. Ah. Was wir ganz gerne machen, ist, wir machen so ein paar Entwürfe, so 2, 3, 4 Entwürfe am Rechner schon mal. Und dann nehmen wir die Entwürfe mit ans Auto und lassen das Auto mal das abspielen quasi und setzen uns drumherum das Auto am Prüfstand. Das, was man jetzt bei mir im Hintergrund sieht, das Auto ist auf so einem Rollenprüfstand aufgespannt. Wir können also fahren mit dem Auto, uns das Ganze bei verschiedenen Geschwindigkeiten anhören und können uns auch ums Auto herumlaufen und dann feststellen, okay, der eine Sound, der passt gar nicht zum Auto. Der passt vielleicht eher zu einem SUV. Der andere passt vielleicht eher zu einem kleinen Kompaktwagen und zu einem e-tron GT, da muss das schon was Kraftvolles sein. Wir haben ausreichend Motorleistung zur Verfügung und gleichzeitig ist es aber auch ein sehr dynamisches Auto. Wir können damit auch gut um die Kurven fahren. Das heißt, wir können jetzt nicht nur so ein tieffrequentes Brubbeln machen, sondern auch so ein paar hochfrequentere Anteile, um die Dynamik ein bisschen zu unterstreichen. Also wir können da sehr gut spielen mit den tiefen, mittleren und hohen Frequenzen.
Seid ihr euch da immer einig?
Ja, natürlich nicht. Also das ist wichtig, dass dann zwischendurch immer mal ein frisches Paar Ohren dazukommt. Ja, wenn man zu lange an einem Sound arbeitet, dann verliert man sich in Details und verliert vielleicht so ein bisschen den Überblick über das große Ganze quasi.
Habt ihr mal so einen Punkt gehabt, wo ihr sagt, so, wir sind uns sicher und dann bekommt aber irgendwie von den wirklichen Entscheidern, denn irgendwann wird es ja irgendjemand entscheiden müssen, dass es der auch ist, wo ihr sagt so, leider nochmal ran. Oder andersrum, habt ihr immer so einen Treffer? Habt ihr irgendwie so ein Gefühl inzwischen dafür entwickelt, dass ihr sagt so, jetzt, also wenn ihr euch sicher seid, dann ist es eigentlich auch relativ klar, dass dann nur wenig Änderungen stattfinden?
Also da muss ich sagen, das läuft bei uns bisher ganz gut. Bisher hatten wir den Fall noch nicht, dass jemand vom Vorstand oder so gesagt hätte, das müsst ihr nochmal neu machen. Mhm. Also bisher hat das immer ganz gut funktioniert und das ist echt super. Das finde ich auch toll, ist auch so eine Wertschätzung, dass die Leute uns auch vertrauen mit dem, was wir tun. Also das heißt, die sagen schon, okay, wenn ihr denkt, das passt, dann wird das schon passen. Die Sache ist ja die, dass wir nicht einfach nur einen Sound machen, der sich schön anhört, sondern also der für das Subjektive gut ist, sondern wir müssen ja auch die objektiven Kriterien vom Gesetz einhalten. Da müssen wir manchmal Komponenten reinmachen in den Sound, die sich nicht so schön anhören. Und wir versuchen das dann immer zu umlagern mit Komponenten, die Gesetzsysteme dann so ein bisschen einbetten in was Schöneres.
Finde ich gut, weil ich finde Regeln, also generell ist es ja so, wir brauchen Regeln, aber es kommt ja immer darauf an, wie man die Regeln vermittelt. Das ist ja bei der Kindererziehung ja genauso, ne? Das heißt also, man kann den Kindern ja auch Regeln beibringen, ohne dass sie denken oder dass sie es merken, dass sie reguliert werden. Also das, wenn du jetzt draußen unterwegs bist, vielleicht auch mit Freunden, mit Familie, was auch immer, und da kommt ein Geräusch, was du kennst, weil du das entwickelt hast. Ist er ein bisschen stolz und weist du darauf hin? Guck mal hier, das habe ich gemacht. Oder wie ist das dann für dich?
Ja klar, bin ich da stolz drauf. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein sehr cooler Aspekt meiner Arbeit. Also nur so ein bisschen zur Historie. Wir sind angesiedelt bei uns in der Gesamtfahrzeugakustik. Heißt es, da ist es eigentlich so, bei uns kümmern sich alle anderen Kollegen kümmern sich darum, die Autos leiser zu machen. Da ist es so, wenn ein Kollege von mir dann irgendwie, ich sag mal, mit seinen Eltern im Auto sitzt und denen zeigen möchte, was er gemacht hat an dem Fahrzeug, dann kann er mit denen durch die Gegend fahren und sagen, hörst du das, hörst du das? Nee, höre ich nicht. Ja genau, das war ich, dass du das nicht hörst. Und bei uns ist genau das Gegenteil. Bei uns kann man schon von Weitem hören, das waren wir.
Stark. Das ist witzig. Das ist aber auch witzig. Ich stelle mir das so im Kantinen-Talk gerade vor. So, ich bin der Leisermacher, ich bin der Lautermacher. Das ist super. Das ist total nett. Ja. Sag mal, bei Menschen, die sehr visuell arbeiten, kenne ich das, wenn sie durch die Straße fahren, Heimweg und irgendwie tausend Sachen sehen, dass sie sich irgendwie schützen müssen, damit sie jetzt nicht irgendwie alles aufsaugen, mit nach Hause nehmen und dann immer wieder neue Bilder im Kopf haben. Kannst du deine Ohren quasi dann auch mal beruhigen, dass du nicht immer an die Qualität eines Sounds denkst, wenn du irgendwas hörst? Also, oder kannst du wirklich auch mal so ganz, ja, wie gesagt, schlecht klingende Sachen gut an dein Ohr lassen. Geht das?
Ja, es ist tatsächlich schwieriger geworden, seit ich das hier mache. Ich fahre viel mit dem Fahrrad durch die Gegend und wenn ich dann Autos höre, wenn die an mir vorbeifahren, dann muss ich immer gleich denken, was war das jetzt für ein Motor, was ist das für ein Auto? Einfach schon bevor ich sehe, hört man es ja oft. Mhm. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch gleichzeitig so ein Punkt, wo ich denke, dass wir richtig damit liegen, dass wir viel Wert auf den Sound legen, weil man eben gerade Fahrzeuge schon oft hört, bevor man sie sieht. Und man darf damit viel machen kann und insbesondere kann man auch viel kaputt machen, wenn man einen schlechten Sound hat.
Also ich weiß jetzt ganz genau, dass ich jetzt auch künftig ein bisschen genauer hinhören will. Ich fahre einen Verbrenner. Bei mir hört sich das sehr laut an. Also von daher, das ist, hat nichts mit von Schönheit, was ich hier höre. Und, aber ich werde jetzt immer genauer darauf achten und mal gucken, ob ich den GT erkenne, wenn er mir mal vorbeirauscht. Jetzt weiß ich ja, wie er klingt. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und dass du uns ein bisschen Einblick oder ein Ohr, wie sagt man, Einhören gewährt hast in eure Studiotechnik.
Ja, gerne.
Danke. Die Zukunft wird also zumindest auf der Straße leiser. Und der Verkehrssound, den man dann hört, wird wiederum abwechslungsreicher. Aber was ist mit den anderen Sinnen? Das Sehen ist im Straßenverkehr der wahrscheinlich wichtigste Sinn. Logisch, denn solange es noch keine autonom fahrenden PKWs gibt, gilt, wer nicht sehen kann, wird kein eigenes Fahrzeug steuern können. Aus diesem Grund muss jeder, der einen Führerschein machen will, zuvor einen Sehtest bestehen. Wird beim Fahren eine Brille benötigt, steht das dann auch im Führerschein. Allerdings wird die Sehfähigkeit später nie wieder überprüft. Lässt sie sich nach, verringert sich auch die Fähigkeit, rechtzeitig auf Gefahrensituationen zu reagieren. Aber das ist dann Sache von Polizei und Versicherern. Viel spannender ist es, dass unser Gehirn jeden Tag mit zigtausenden Bildinformationen arbeiten muss. Einige konsumieren wir freiwillig, durch einen Blick aufs Smartphone-Display zum Beispiel. Andere schleichen sich unaufgefordert ins Sichtfeld, müssen aber genauso verarbeitet werden. Gleich nach dem Aufstehen geht es schon los und endet erst, wenn wir abends endlich für ein paar Stunden Nachtruhe die Augen schließen. Allein im Straßenverkehr gibt es viel zu sehen. Verkehrsschilder, Ampeln, andere Verkehrsteilnehmer. Viele Dinge sind in Bewegung. Wir müssen also nicht nur das Objekt erfassen, sondern auch deren Position und Abstand zu uns und das in Verhältnis zur Geschwindigkeit bringen, um gegebenenfalls rechtzeitig bremsen zu können. Gleichzeitig müssen wir schnell erfassen, wenn ein plötzliches Signal auftaucht, zum Beispiel Warnblinker oder Blaulicht. Und das sogar bei Witterungsverhältnissen mit schlechter Sicht. Ja, und lange Autofahren machen müde. Und das gilt auch für Beifahrer oder Hintensitzer. Und weil der Blick aus dem Fenster nicht immer spannend ist, nutzt man dann halt sein Smartphone und guckt drauf. Doch kennt ihr das auch? Wenn ich zu lange auf das Display schaue, wird mir immer etwas schwummrig. Dann schon lieber aus dem Fenster gucken. Oder vielleicht eine ganz besondere Brille aufsetzen? Mit speziellen Computerbrillen kann man während einer Autofahrt in künstliche Welten abtauchen. Das ausgeklügelte HoloRide-System übersetzt Fahrbewegung des PKW in Echtzeit in diese künstliche Welt. Die Brillen stammen vom Unternehmen HTC und ich spreche mit Fabian Nappenbach über künstliche Welten und die Stimulanz von Sinn. Hallo Fabian, schön, dass du Lust hast, mit mir bei By The Way so ein bisschen über ja, Technologien und Bewegung zu sprechen. Herzlich willkommen.
Geehrt, grüß dich, hallo.
Sag mal, dieses Thema Virtual Reality und Augmented Reality, die beiden Sachen begleiten dich ja schon etwas länger. Du bist ja bei HTC zuständig für das Programm Vive, aber kannst du mir mal vielleicht mal erklären, was ist denn das überhaupt? Also was ist Virtual Reality, was ist AR?
Also die einfachste Unterscheidung zwischen den beiden ist immer, wo kommt das Bild her? Also wir sagen immer XR, es gibt Virtual, Mixed und Augmented Reality. Und allen gemeinsam ist, dass ein Teil von dem, was du siehst, ist reale Realität und ein Teil davon kommt aus dem Computer. Bei Virtual Reality ist es, sagen wir mal, in der Regel 100%ig computergeneriert. Bei Augmented Reality siehst du meistens durch eine normale Brille so ein ganz kleines Stückchen Computereinblendung und bei Mixed ist irgendwie alles dazwischen. Also ist mal so das grobe Spektrum.
Und das die Vive-Produkte, in welcher Kategorie fallen die?
Die sind vom Bild her alle virtual, also zumindest ja bis jetzt. Das heißt, es ist immer ein computergeneriertes Bild. Das heißt, dir wird eine neue Realität, die es eventuell gar nicht gibt, sozusagen vorgegaukelt. Wo wir so ein bisschen mischen ist, wir haben ein paar Techniken, die physische Objekte mit reinbringen können. Das heißt, es gibt so Tracker, dass du sagst, du baust jetzt irgendwo an ein physisches Objekt nochmal so ein Sensor hin, dass der dann auch in VR erscheint. Das ist nicht so das, was die Leute mit Mixed Reality normalerweise meinen. Da wird normalerweise immer vom Bild gesprochen, aber wir mixen zumindest mal physische und echte Realität zusammen.
Und jetzt ist es so, dass HTC, erinnere ich mich noch daran, glaube ich, das erste Android-Telefon hergestellt hat damals, also Vorreiter war für so eine neue Technologie. Und jetzt bei diesem Produkt seid ihr ja auch einer der ersten, die da so all-in gegangen seid. Es gibt ein paar andere Hersteller, die auch so Konzepte haben, aber ihr macht da ja schon richtig Riesensprünge und vor allen Dingen öffnet ihr euch auch für ganz abgefahrene Sachen, wie jetzt zum Beispiel in Kooperation mit HoloRide geht ihr in die Autos. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Das passt im Prinzip natürlich zu uns, weil wir haben immer schon diese Partnerschaften gemacht. Also so das erste Google-Telefon haben wir mit Google gemacht und die Microsoft-Telefone mit Microsoft oder O2 und so weiter. Also diese Partnerschaften, das steckt bei uns tief drin. HoloRide hat einen ganz spannenden Aspekt gelöst. Nämlich, kann ich VR auch in einem bewegten, in einem Auto oder in was anderem nutzen? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann im Auto noch nicht mal mit dem Handy lesen, ohne dass mir schlecht wird. Das ist irgendwie, da sagt der Gleichgewichtsorgan, das passt nicht zum Auge, da ist irgendwas falsch, lass dem Jungen mal schlecht werden, damit er damit aufhört. Manche Leute können damit klarkommen, ich nicht. Und damit habe ich irgendwie so das, die Hälfte der Bevölkerung gemeinsam. Mit VR wird das alles noch viel schlimmer. Wenn du einfach mal versuchst, eine VR-Brille im Auto, das fährt, also nicht auf dem Parkplatz, aufzusetzen, die Chance, dass dir unglaublich übel wird, ist sehr, sehr hoch.
Jetzt mal ganz kurz einhaken, Fabian. Wir reden aber natürlich nicht von dem Fahrer. Ne? Das heißt also, das ist schon so, dass diese Brille, die dann in irgendeiner Form aufgesetzt wird, also nicht der Fahrer trägt, oder?
Doch. Ja, also sind es Beifahrer oder Passagiere. Ja. Für den Fahrer, da müsstest du wirklich in die Mixed Reality gehen, weil, dass du nicht den Verkehr siehst, da hätte man spätestens dann mal, weiß ich nicht, der TÜV oder sowas hart was. Da gibt es auch Leute, die darum experimentieren. Also das will ich nicht ausschließen. Darum sage ich noch. Da arbeiten auch Leute dran. Aber im Moment geht es wirklich um, anstatt dass du im Auto aufs Handy oder aufs Tablet schaust, was ja fast alle Beifahrer heutzutage machen, wenn du stattdessen eine VR-Brille nutzen willst, wird dir unglaublich schlecht. Mhm. Und das haben die gelöst. Die haben eine Technik entwickelt, bei der die Daten, die das Auto nur hat, nämlich Bewegungsdaten, Beschleunigungssensoren, Kompass etc. Also das Auto ist ja auch ein fahrender Haufen von Sensoren. Wenn du die Daten nimmst, auswertest und daraufhin das Bild in der VR-Brille leicht manipulierst, wird dir auf einmal nicht mehr schlecht. Mhm. Du kannst dir das vorstellen, so, es wird zum Beispiel, du siehst vorne im Bild was, worauf du dich eigentlich konzentrieren willst. Das kann ein Fernseher, ein YouTube-Stream sein. Und im Hintergrund ist so eine Art künstlicher Horizont. Es müssen nur so ein paar Partikel sein. Und der bewegt sich genau richtig, so dass der Körper sagt, alles klar, ich stehe gerade auf einem Boot, ich schaue offensichtlich auf dem Horizont, mir wird jetzt hier nicht schlecht, alles ist gut.
Das simuliert das natürliche Sehverhalten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Kameramann wäre und dann würde ja die Kamera genauso mitgehen, in diesem Fall wird das Bild dann simuliert und angepasst auf, also wie so ein Joystick, der da fährt, ne, oder?
Ja, sie nennen es auch Elastic, also da ist so die Trägheit einfach genau realistisch. Und wie sie es ganz genau machen, weiß ich auch gar nicht. Und haben sie auch volle Patente. Und das ist auch, und das sollen sie auch für sich behalten, weil das ist starke Entwicklungsarbeit. Aber in der Nutshell heißt es, wenn das Auto mit der VR-Brille reden kann und deren Software auf unserer Brille läuft, kannst du auf einmal VR im Auto machen.
Okay, aber das eine ist ja, du sagtest gerade so, YouTube-Videos gucken, vielleicht eine Website lesen oder sowas ist das eine. Oder, ne? Aber ich habe auch gesehen, es gibt sogar Interaktionsmöglichkeiten oder Spiele oder was weiß ich, Sightseeing-Dinger oder sowas. Was ist das? Kannst du mir da vielleicht mal ein bisschen sagen, was ich da sehen könnte?
Da wird es so richtig abgefahren. Das ist auch schwer zu beschreiben, weil wenn man es zum ersten Mal erlebt hat, ist es irgendwie noch viel toller, also als ich das erste Mal getestet habe. Es gibt einfach Spiele, die das nutzen. Das heißt, die reale Bewegung in der realen Realität von deinem Auto fließt in das Bild in deiner VR-Brille mit ein. Also du sitzt in einem Spiel, das ist ein Spiel, du fliegst ein Raumschiff anscheinend über eine Stadt und musst auf irgendwas schießen. Und im Hintergrund ziehen Skyscraper, Wolkenkratzer, Skyline vorbei. Bis hierhin nichts Neues, so sehen VR-Spiele gerne aus. Nur die Hintergrund, die Wolkenkratzer und alles bewegen sich jetzt synchron zu deinem Auto. Das heißt, die beschleunigen mit der Beschleunigung, die bleiben stehen, wenn es stehen bleibt, und die machen eine Rechtskurve, wenn dein Fahrer an der Ampel steht und rechts reinhaut. Mhm. Und dein ganzer Körper spürt das ja. Du hast ja so und so viel, du hast auch eine Menge von Sensoren. Das heißt, du weißt genau, dein Bauch, wie auch immer, spürt genau, was der Körper macht. Und das Bild passt dazu. Das heißt, die Illusion jetzt auf einmal wirklich mit einem Raumschiff durch eine Science-Fiction-Landschaft zu düsen, ist perfekt. Das ist dann so viel näher dran. Also es ist echt nochmal auf VR eine echte Schippe draufgelegt, was die, ja, die Empfindung und die Überwindung von bedeutet, dass man es glaubt. Weil VR wird immer besser an dem Moment, wo der Körper aufgibt sozusagen und sagt, okay, da ist jetzt, ich akzeptiere jetzt, dass der da ist. Er ist nicht mehr im Computerspiel, der ist nicht mehr in einem Computer, sondern der ist da jetzt wirklich. Das ist ja wirklich der Moment, wo du sagst, okay, jetzt bin ich in der neuen Welt. Und das verstärken die damit nochmal ganz, ganz enorm.
Ich erinnere mich, dass es früher so mal Filmkonzepte gab, dass du im Kino gesessen hast, wo dann die Stühle ein bisschen gerückelt worden ist zu bestimmten Szenen, dass da vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit gesprüht worden ist, wenn da draußen so ein Hurricane war oder sowas, wo dann also das genau abgestimmt war und schon choreografiert war als Gesamterlebnis. Hier ist es ja live. Hier ist es ja so, wenn ich eine Vollbremsung oder der Fahrer eine Vollbremsung macht, dann werde ich das ja dann ja auch spüren. Also erstmal durch die, na, G-Kräfte sind es nicht, aber durch die Widerstände, durch mein Körperverhalten, und dann schüttelt ja auch dann wahrscheinlich in meinen Kopf so ein bisschen das muss ja direkt einfließen. Das muss ja ein ganz krasses Erlebnis sein, kann ich mir vorstellen. Also die Sinne müssen ja verrückt spielen, oder?
Die Kinos gibt es witzigerweise immer noch. Ich war neulich in einem, das ist schrecklich, weil die Latenz ist viel zu hoch und du hörst die ganze Zeit diesen lauten Motoren von dem Sitz, also nie wieder. Das ist ganz anders, weil es halt absolut Realtime ist. Gerade wenn du natürlich gewohnt bist, in einem Auto zu sitzen, dein Körper weiß ja, was abgeht. Du hast ja ein Gefühl dafür, was Geschwindigkeit ist oder ob gebremst wird und so weiter. Ne? Da gibt es ja alle möglichen Sinne. Das Gleichgewichtsorgan ist mit Sicherheit das Stärkste dafür. Mhm. Und der erste Prototyp, den ich gesehen habe, der hatte noch eine ganz einfache Grafik. Und selbst das hat schon funktioniert, weil diese Kombination aus Bewegung gespürte Bewegung und gesehene Bewegung so gut gepasst hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann, wenn das jetzt nicht für den Fahrer geeignet ist, aber dass irgendwann mal, wenn die selbstfahrenden Autos kommen, so langweilige Fahrten zum Beispiel, also wenn man dann sagt so, ich muss immer Autobahn fahren, langweilig, links, rechts, irgendwie so diese Schallschutzmauern oder sowas, dass wenn man mit so einer Brille auf dem Kopf ja auch ganz andere Erlebnisse schaffen kann. Also was weiß ich, man schafft sich Blumenwiesen oder man macht dann irgendwie, was weiß ich nicht alles, dass man sich dann fühlt, als ob man so eine Route 66 runterfährt, obwohl man nur nach Kirchheim fährt oder sowas. Das muss ja auch ganz spannend sein.
Ja, ich würde auch gar nicht beim Auto stoppen. Also jetzt fängt natürlich dann sofort das Hirn zu rasen an, was kann man da noch machen? Das kannst du natürlich auch in der Fähre oder im Flugzeug oder im Zug oder im ICE und so weiter machen, wo du halt heute in der Realität alle Leute ihre Nase sowieso in einen Bildschirm halten. Also du siehst im Zug ja oder auch Beifahrer im Auto oder sowas, ja kaum noch mehr im Handy ist. Und das ist nicht so toll. Mhm. Und jetzt kannst du die Möglichkeit damit halt wirklich genau dieses Time-Killing, dass du sagst, ich habe jetzt Besseres zu tun, als nur hier zu sitzen und zu warten, bis wir angekommen sind, kannst du jetzt halt viel besser gestalten und schöner und anspruchsvoller.
Aber ist so eine Brille nicht auch gleichzeitig so eine Abschottung, wie früher beim Walkman, weißt du, hast einen Kopfhörer aufgesetzt und dann wusste man, ich werde nicht angesprochen, jetzt mit einer Brille, mit so einem System auf dem Kopf, dann ist man ja noch mehr in seiner eigenen virtuellen Blase, sage ich mal. Und wenn dann mehrere Leute, ich stelle mir das ja im Zug jetzt gerade vor, da sitzen dann alle Leute mit Brillen, kommt da gar keine Interaktion mehr zustande. Ist das nicht auch irgendwie so etwas, was so ein bisschen blöd ist? Oder kann man da auch schon irgendwie so Systeme sich überlegen, wie man das dann auch trotzdem ermöglicht?
Also manche Leute wollen genau das. Mhm. Das kann man sagen, also die leichte Form davon kenne ich an mir. Ich setze einen Zugkopfhörer auf, damit ich halt einfach nicht die Gespräche von allen anderen Leuten höre. Irgendwie, das ist so eine Minimalabschottung. Wenn du es nur mischen willst, du kannst natürlich dafür sorgen, dass zum Beispiel du links und rechts noch was siehst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel einfach dann das Polster von unserer Brille abnimmst, dann hast du immer noch so eine Peripheral Vision, wie man sagt, außenrum. Mhm. Deine Ohren sind auch normalerweise nicht mit In-Ears verplombt, sondern du hast so einen Sound, der so oben drauf geht. Das heißt, du hörst natürlich noch, was passiert. Also du hast schon einen Einfluss darauf, wie stark die Immersion sein soll, von so ein bisschen was mitkriegen bis ich bin gar nicht da.
Wenn du jetzt sagst, entscheiden dürftest, und du hast ja schon viel gesehen durch diese Brille oder mit der Brille, was ist dir denn so zukunftsweisend lieber? Der echte Blick, die echte Welt oder die virtuelle Welt? Weil man die sich so nach seinem eigenen Muster gestalten kann.
Also eine schöne echte Welt ist mir immer noch lieber. Aber da ziehe ich dann auch einen Schlussstrich. Also es ist einfach in den ganzen Science-Fiction-Filmen, wo sowas thematisiert wird, haben sie das teilweise auch ganz gut gemacht. Wenn die echte Welt sehr trostlos ist und du jetzt tatsächlich nur mit dem Zug vom Tunnel zum Tunnel zum Tunnel fahren würdest oder mit dem Auto, Ja, dann schaue ich mir da lieber die Brille an. Wenn ich natürlich durch super blühende Landschaften fahre, dann nehme ich die Brille auch wieder ab. Aber das ist individuell.
Ich habe, was ich ganz spannend fand, war dieser AR- oder Mixed-Ansatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre durch die Gegend und erfahre dann, während ich fahre, was sind das für Bauwerke, was sind das für Landstriche? Also eine Information, die dann vielleicht mit dem Ort verbunden ist, auch mit der Blickrichtung verbunden ist. Das wäre ja auch eine fantastische Ergänzung, sage ich mal, wenn ich dann irgendwie so einen virtuellen Reiseführer dabei habe, der mir dann zeigt, wo bin ich überhaupt? So, dass ich dann auch die
Ja.
Landschaft ganz anders kennenlerne.
Ja, absolut denkbar. Dir fallen eine ganze Menge coole Sachen ein, wie du das Ganze noch erweitern kannst. Also, das ist alles noch sehr Early Stage. Einfach erstmal das überhaupt zum Laufen zu bringen, dass das wirklich geht, ne? Und den Leuten wirklich nicht schlecht wird. Und wir, da haben wir auch gemeinsam mit HoloRide schon eine Menge schrauben können. Aber ganz klar, genau solche Möglichkeiten. Jetzt habe ich schon mal ein Auto, was auch GPS hat. Die ganzen Informationen liegen ja da. Du musst sie nur noch, auch noch einbauen. Du musst doch die Zeit dafür finden.
Wenn ich mir jetzt so eine Brille kaufe und irgendwie kann ich ja sowieso bestimmte Services nutzen, die es dann ja sicherlich dann auch als Download oder wie auch immer gibt, je nachdem, wie die Hardware-Ausstattung ist, kann ich das schon jetzt flächendeckend mit meinem, was weiß ich, Wohnmobil auch schon nutzen oder mit anderen Fahrzeugen? Oder habt ihr da noch so eine Limitierung? Oder was braucht der Wagen, damit das funktioniert?
Im Moment, die allererste Welle geht mit ganz bestimmten Audi-Modellen raus. Das können die da HoloRide auch besser erklären. Also da hängt es halt wirklich daran, dass die ja genau die richtigen Schnittstellen haben. Ist aber bestimmt nicht der Endpunkt. Also heute Wohnmobil wahrscheinlich noch nicht, aber die Lösung dafür, das liegt eigentlich auf der Hand. Kriegst du eigentlich relativ bald hin. Muss halt ein bisschen schneller fahren, damit es sich auch lohnt.
So, jetzt habe ich noch natürlich irgendwie einen Blick in die Zukunft mit dir zusammen. Wir tanzen ja darum, so dass was noch alles drin ist. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass da noch wie so ein Upgrade kommt für so eine Brille, wo jetzt auch die Neuronen stimulisiert werden? Oder brauche ich dann irgendwann mal so ein Implantat? Oder gibt es einen Ganzkörperanzug, wo dann irgendwie währenddessen auch noch so ein anderer Druck ausgelöst wird oder Hitze und Kälte irgendwie angetriggert wird? Also, wo geht die Reise hin, nach deiner Meinung?
Ich möchte keine Grenzen ziehen im Moment. Ich habe neulich tatsächlich mal zum Spaß gegoogelt, ob es jetzt wirklich schon irgendwie Geruchs-VR gibt. Und siehe da, es gibt mehrere Startups, die versuchen, so kleine Kügelchen zielsicher
Wie
auszurollen.
diese
Und
Dinger, wo man früher dran gerieben hat und dann irgendwie so
bisschen so wie
zum
die.
Film, so dann, oh, der ist im Mondfeld.
Jetzt muss ich mein Alter durchscheinen lassen. Ich glaube, es gab in den 80er Jahren Computerspiele, die das hatten, mit so
Ja,
einem
ja.
Vulkan Sierra.
Und nicht
Also
alles
so
roch gut,
ähnlich.
nicht
Also
alles
so.
roch gut.
Ich bin sicher, das Zeug riecht wahrscheinlich auch zur Hälfte nach chinesischem Warenhaus irgendwie. Also so, noch nicht so richtig chemisch, also er hat noch sehr chemisch. Aber die Ideen sind alle da. Druck ist mit Sicherheit das Nächste, wo sehr viele schon daran arbeiten. Also es gibt diverse Pressure Suits, die halt versuchen, sowas darzustellen oder Handschuhe, die dir sofort ein haptisches Feedback halt in der Hand geben. Das sind mit die einfachsten Sachen. Wenn du jetzt an die Nerven ran willst, da verlassen wir dann absolut mein Home-Turf. Ich bin sicher, eine von Elon Musks 8 Firmen macht das gerade, dass du sagst, du musst jetzt wirklich an die Neuronen ran. Da ist einfach der Weg zum Mars-Market weiter.
Dann kommen wir dann irgendwann mal in diese Kategorie von Strange Days, diesen Film, diesen alten Film, wo jemand dann die Erfahrung oder Erlebnisse anderer Leute auch wirklich körperlich spürt. Und ich glaube, wer weiß, das möchte ich vielleicht auch gar nicht. Also, dass mir irgendjemand programmiert, so musst du dich jetzt wirklich fühlen. Da reicht mir diese Irreleitung oder beziehungsweise diese Manipulation der Sinne durchs Auge oder durchs Ohr. Das finde ich schon ausreichend genug, glaube ich. Und da wärst du ja ein bisschen in die Irre geführt, aber gleichzeitig wird in eine Welt geschaffen, die vielleicht tatsächlich für eine kurze Strecke mal, ja, so ein Wunderland ist, ne?
Ja, absolut. Strange Days spielte übrigens 1999. Ich habe es neulich selber wieder nachgeschaut. Da hat man sich ein bisschen vertan. Ist egal.
Fabian, vielen Dank. Und ich bin mal gespannt, tatsächlich, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, ich werde es mal ausprobieren. Mal schauen, ob ich dann wirklich auch dann die Brille überhaupt nochmal absetzen mag. Weil manchmal, wenn man links und rechts guckt, dann ist sie ja wirklich nicht so schön. Und das schön war das Gespräch. Ich danke dir.
Danke auch. Cool.
Ich kann mir gut vorstellen, bei längeren Mitfahrten auch mal so eine Brille aufzusetzen. Besonders auf der Autobahn, wo es stundenlang immer gleich aussieht. Allerdings ist das dann auch unfair dem Fahrer oder der Fahrerin gegenüber. Vielleicht höre ich dann doch lieber etwas Musik. Da haben dann alle etwas davon. Zum Glück hat Ingo Scheel sinnliche Songs gefunden, die unsere Mobilität musikalisch untermalen. Diesmal hat er die Arctic Monkeys dabei, die gerade ein neues Album veröffentlicht haben. Sag mal, Ingo, wann kam dir die Band das erste Mal in den Sinn?
Erinnert sich noch jemand an MySpace? Das einstmals innovative Webkonstrukt, jener digitale Begegnungsort, das Internet als Versammlungsraum, als Talkrunde, Zweiergespräch, als direkter Draht auch zwischen Bands und ihren Fans oder denen, die es noch werden sollten. Praktisch wie Facebook, nur ohne das viele Geschimpfe, wie TikTok nur ein länger, wie Spotify nur eine ganze Ecke demokratischer. Im Idealfall schrieb MySpace Erfolgsstories, die wie einem Märchenland entsprungen schienen. Auch die Arctic Monkeys sind Teil einer solchen Erzählung. Wenn in diesen Tagen mit The Car ihr neues, ihr siebtes Studioalbum erscheint, dann gehen die Gedanken auch noch einmal zurück in die Nullerjahre, als sich die Band um Sänger und Gitarrist Alex Turner anschickte, den Weg ins Rampenlicht anzutreten. Im Sommer 2003 hatte die Band ihren ersten Gig absolviert. Ort des Geschehens war The Grapes, ein kleiner Pub in ihrer Heimatstadt Sheffield. Wenig später nahmen sie erste Songs auf. Es sind Fans der Band, die einige davon im Anschluss auf einer MySpace-Seite hochladen. Der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte. Großbritannien rollt auf eine neue Britpop-Welle zu und die Arctic Monkeys sind mitten im Auge des Hurrikans. Was Bands wie Oasis oder Blur zehn Jahre zuvor gelang, scheint sich hier nun zu wiederholen. Cool Britannia is back. Die erste Single der Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Sie trifft den Nerv der Zeit, schießt kurz nach Veröffentlichung auf Platz 1 der UK-Charts, genau dorthin also, wo einige Zeit später auch ihr Debütalbum steht, der Titel der Platte, Whatever People Say I Am, I'm Not. Fast forward ins Jahr 2022. Sechs Alben später sind die Arctic Monkeys immer noch am Start. Und nicht nur das, sie zählen heute zu den ambitioniertesten Bands überhaupt. The Car, so heißt ihre neue Platte, und passt damit allein schon vom Titel her bestens zu By The Way. Auch auf dem Albumcover ein eben solches. Der Schnappschuss von Schlagzeuger Matt Helders, so einfallsreich bearbeitet, dass selbst bei genauerem Hinsehen nicht ganz klar ist, ob es sich hier um ein Foto oder vielleicht doch um eine Zeichnung handelt. Grandfather's guitar, thinking about how funny I must look, trying to adjust to. Der Sound, um beim Thema zu bleiben, steht heuer bei den Monkeys ungleich klarer im Vordergrund als noch zu Beginn ihrer Karriere. Waren ihre Songs zunächst noch zwischen Pop und Post-Punk platziert, haben sie sich sehr zügig daran gemacht, ihren Stil, ihren Klang, ihren Sound zu überarbeiten, zu variieren, immer wieder zu überraschen, angetrieben von einer beinahe rastlosen Neugier und ungebrochen kreativer Energie. Mit dem Album AM, darauf so grandiose Songs wie Do I Wanna Know? Oder One for the Road. Wurde eine neue Tür aufgestoßen. Mastermind Turner hatte sich parallel zu seiner Hauptband das Nebenprojekt The Last Shadow Puppets gegönnt. Zusammen mit Miles Kane von den Rascals ging es hier um eine Art Scott Walker-Update. Orchestraler Lounge-Pop mit existenzialistischer Note, elegant arrangiert und vertont. Zwei Alben sind bislang erschienen, The Age of Understatement und Everything You've Come to Expect. Hört man sich heute The Car von den Arctic Monkeys an? Lässt sich kaum abstreiten, dass Zweitband und Hauptensemble stilistisch näher zusammengerückt sind. But it ain't a holiday until trugen die Arctic Monkeys einst die Kippe im Mundwinkel, sind es heute wohl eher Zigarillos, wenn überhaupt. Und statt Lagerbier aus der Dose dürften es vielleicht eher Cocktails sein, passend zur Musik. Travel size champagne. Vielleicht wäre Alex Turner, allein schon mit Blick aufs Covermotiv, auch ein Mann für Sounddesign in puncto Automobil. Die großen Markenmobile beschäftigen ganze Crews, die an den richtigen Tönen und Geräuschen feilen. Wie klappt die Autotür zu? Wie klingt der Blinker? Was für ein Sound macht der Motor beim Anlassen? Und mit welchem satten Schmatzen schließt sich die Kofferraumhaube? Plattenproduktion und Autosoundcheck, im Grunde genommen sind diese beiden Klangwelten also gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dass die Granden der Rockhistorie Bündnisse mit der Autoindustrie eingehen, auch keine Neuigkeit. Man denke nur an jene Sondermodelle, die am Heck oder auf der Seitentür Namen wie Genesis, Rolling Stones oder Pink Floyd durch die Gegend fuhren. Kein Zufall, dass letztere hier im Spiel sind, gerade wenn es um Sound als solches geht. Denn was für die Automobilklangtüftler in der Designwerkstatt gilt, das stimmt natürlich ebenso für die Hi-Fi-Experten. Der Ton macht die Musik, der Klang die Emotion. Von Referenzen ist hier gern die Rede. Wenn es im Hi-Fi-Geschäft etwa an den Boxenkauf geht, dann ist es natürlich essentiell, dass der Lautsprecher mit bestmöglichem Ausgangsmaterial getestet wird. Größen wie die Dire Straits sind dann unverzichtbar, deren Album Brothers in Arms als eine der ersten Produktionen überhaupt für die Veröffentlichung auf CD ausgelegt und komplett digital aufgenommen wurde. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. 1985 gab es dafür einen Grammy in der Kategorie Best Engineered Recording Non-Classical. Die SACD-Version erhielt 2006 einen weiteren Grammy in der Kategorie Best Surround Sound Album. Auch Klassiker wie Jean-Michel Jarre, Blue Nile oder Genesis kommen in diesem Kontext zum Einsatz. Oder eben Pink Floyd, deren Dark Side of the Moon oder Wish You Were Here ungebrochen faszinieren, sowohl musikalisch als auch gesamtklanglich. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail? Ob Alex Turner und seine Band ebenfalls einmal zu jenen Referenzband-Granten gehören werden? Einerseits, gerade mit der Erinnerung an selige MySpace-Tage, ein etwas ungewöhnlicher Gedanke. Andererseits, warum eigentlich nicht? Der Weg ist das Ziel und da haben die Arctic Monkeys schon ein gutes Stück zurückgelegt. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, auch wenn Turner sich zuweilen wohl selbst nicht so ganz klar darüber ist, wo die Band, wo er selbst jetzt eigentlich gerade steht. Wie heißt es so schön in einem der Songs auf The Car? I ain't quite where I think I am. Free. I've been given good reason to believe I ain't quite where I think I am, but it's always. Hoffen wir also, dass diese dezente Orientierungslosigkeit noch etwas anhält, wenn sie denn so wunderbare Musik zutage fördert. In diesem Sinne, gute Fahrt, guten Sound und bis zum nächsten Mal hier bei By the Way.
Alle Titel findet ihr in kompletter Länge in unserer Spotify-Playlist. By the way, Roadtrip-Songs. Der direkte Link dazu steht natürlich in der Folgenbeschreibung. Und das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Und vielen Dank, dass ihr mich auf dieser besinnlichen Ausfahrt begleitet habt. Die nächste Folge von By the Way mit ganz viel künstlicher Intelligenz an Bord steht auch schon wieder in den Startlöchern. Damit ihr die Folge da nicht verpasst, abonniert doch einfach den Podcast. Bei Spotify drückt ihr dafür einfach auf die Glocke und bei Apple Podcast folgt ihr uns durch einen Druck auf das Pluszeichen. Aber vielleicht steht euch gerade der Sinn nach einer Frage rund um eure Mobilität, die ihr an die Experten des ACV loswerden wollt. Ja, nichts leichter als das. Schickt die Frage gerne per E-Mail an podcast@acv.de. Ihr könnt uns auch per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken und mit Chance in der nächsten Folge zumindest stimmlich dabei sein. Die Nummer und Bedingungen stehen ebenfalls in den Folgenbeschreibungen. Jetzt aber erst einmal wünsche ich euch eine gute und besinnliche Fahrt und bis zum nächsten Mal hier bei By the Way. Das war By the Way, das Podcast-Magazin des ACV Automobilclub Verkehr. Am Mikrofon Gerd Blank. By the Way ist eine Produktion von Studio Blank.